Ready, steady, go. Hi, Thorsten.
Hallo, Alex. Wir haben, ein Einstieg. Einstieg haben wir noch nicht. Obwohl, wann ist denn
Frühlingsfest, ja.
Doch, stimmt. Starkbier da, ne?
Da ist dann schon wieder normales. Starkbier ist davor.
Gut, in München oder in Bayern wird immer...
Irgendeine Saison gibt's immer für irgendeinen tollen Gerstensaft, ja.
Aber wir machen hier keine Gerstensäfte. Wir sprechen über Kassetten, die in den 80er Jahren aufgenommen worden sind. Konkret sind wir jetzt bei einer, was war das nochmal, eine BASF, hätte ich jetzt mal gesagt. Richtig, nämlich auf der B-Seite, die sich Songrunner nennt, immer noch nennt, seit jetzt über 42 Jahren, nicht ganz, Frühsommer 1984 waren wir, aber da sind wir jetzt auf der B-Seite eben angekommen. Und die Folge ist
Nummer? Die 39 schon.
Die 39.
Ja, Wahnsinn.
Also wir nähern uns den... Der 100.
Naja, erstmal der 50, aber passt schon.
Ah, okay. Ich denke gleich ganz groß. So, jetzt haben wir schon wieder ganz viel gelabert.
Ja, leg ich los einfach, oder?
Ich wollte gerade sagen, gibt es sonst irgendwas anderes, was wir noch irgendwie berücksichtigen müssen?
Nö. Nicht, dass ich wüsste, ja.
Eigentlich.
Wir hören einfach mal rein.
Ja. Wir gucken mal, was mir vor die Flinte gekommen ist.
Hey!
Ja. Das ist aber eher so der Rücken.
Ja.
Ja, Turn Your Back on Me.
Ganz genau. Habt ihr es erkannt? Es war Kajagoogoo.
Ja, aber man müsste jetzt schon sagen, Moment mal, aber das waren eigentlich nicht das oder die Kajagoogoo, die man eigentlich kennt.
Ja.
Also eigentlich, so gesehen schon, aber Kajagoogoo wird ja gerne mit... Noch eine andere.
Einem Menschen, ja, wird verbunden. Das praktisch verbunden, ja, mit Limahl. Und der war bei dem Album, bei der Produktion schon gar nicht mehr dabei. Sowas, also wirklich.
Aber jetzt lass uns noch mal Step by Step. Das war New Kids on the Block, oder? Step by Step? Step by Step. Okay, das könnte eine lustige Folge werden heute. Vielleicht müssen wir nur sagen, also wir nehmen das jetzt nicht irgendwie abends unter Einfluss irgendwelcher...
Vormittags.
Es ist,
der Kaffee war zu stark heute.
Habe ich dir einen zu starken Kaffee gemacht? Na gut. Also, Kajagoogoo, Turn Your Back on Me, kam am 24. April 1984 raus. Also ja, da sind wir ja relativ nah an den 42 Jahren jetzt. Ja. Es war die dritte Single. Chart-Performance?
Oh. Ganz okay. In Deutschland Platz 25, in England 47 und in den Niederlanden Platz 13.
Und es gab einen Remix von Steve Thompson und Michael Barbirio, hätte ich ihn jetzt ausgesprochen. Und das Ding war in den USA in den Dance-Charts Platz 2, also wirklich beachtlich. Aber irgendwie, ja, es war... Das erste Album ohne Limahl.
Ja, der hat irgendwie gefehlt, ja. Es hieß Islands, dieses Album, hat in den Charts schon auch gut funktioniert im Endeffekt. Also Platz 17 Deutschland, in der Schweiz 13, England 35 und wiederum die Niederlande 19, in den USA 185. Da war halt kein Remix drauf.
Doch, da war der Remix drauf.
Okay.
Deshalb war ja eigentlich das so ein bisschen irritierend, dass nämlich, jetzt gehen wir schon ein bisschen weiter, das Album, jetzt springe ich nämlich tatsächlich schon mal rüber, das Album wurde auch nicht unter Kajagoogoo in den USA veröffentlicht, sondern unter dem Namen Kaja, weil, und jetzt kommen wir mal zu dem, springen wir noch mal eins weiter, weil Kajagoogoo als Name ja so ein bisschen Babygebrabbel eigentlich heißt, so die ersten Worte, die ein Neugeborenes irgendwie am Anfang sagt, so, Kajagoogoo. So.
Hast du gut imitiert.
Ja, Babystimmen kann ich dann noch. Alles klar. So, also zu dem Album, das im Mai übrigens rauskam. Es war eben, wie du richtig gesagt hast, das erste nach dem Ausstieg freundlich formuliert. Eigentlich war es eher ein Rausschmiss von Limahl. Wir hatten dann auch mit Nick Beggs den Bassisten als Sänger. Und ich komme nochmal zum Thema Produktion. Da war nämlich auch ein durchaus bekannter Mensch dabei, der Colin Thurston, den wir aber jetzt auch schon ein paar Mal genannt hatten. Der war auch schon beim ersten Album dabei. Unter anderem hat er auch sonst noch David Bowie, Duran Duran, Human League gemacht. Und es war auch, weil wir jetzt schon gesagt haben, Limahl war bei dem Album schon raus, aber auch der Jazz Strode, der die Drums gespielt hat, hat dann da sein letztes Album letztendlich ja gespielt und eben die Band war im Umbruch und wie gesagt, deshalb war das auch alles mit den USA anders und in den USA hieß das Album auch nicht Islands, sondern
Extra Play.
Extra Play, genau.
Ja, du und die wollten es halt einfach anders haben.
Genau, und weil eben aber in den Dancecharts der Remix so gut funktionierte, haben sie dann anstelle des Originalmixes dann dort eben den Remix drauf gepackt. Und es gab, also das war ja jetzt wie gesagt die dritte Single, aber es gab ja vorher noch zwei, logischerweise
du
zwei.
Du sagst es, ja, ja. Big Apple war die erste Single, die hat gut funktioniert, Platz 13 in Deutschland und Platz 8 in England sogar. Und dann kam noch The Lion's Mouth, da ist es ungefähr Platz 40 und 25 gewesen, in denselben Ländern nochmal, ja. Also ganz, ganz ordentlich, würde ich
ganz
sagen.
Ganz ordentlich dafür, dass es wie gesagt ja ein bisschen was anderes war und 2004 für die Leute, die da noch vielleicht auch nach Bonustiteln suchen, das Original UK-Album kam dann da als Remaster auch zum ersten Mal als CD raus und weil auf der CD ja immer ein bisschen mehr Platz ist, waren da auch noch entsprechend 7 Bonustitel mit dabei. Aber wir sollten nochmal auch, wenn wir schon sagen, das Baby Brabbeln hieß ja am Anfang gar nicht Baby Brabbeln und das war ja auch einfach eine andere Basis, ne?
Ja, ja, ja. Die Band hat sich schon 78, 79 so im Übergang erstmal so als Instrumental-Gruppe gegründet, nannte sich Art Nouveau und war eben mit dem Nick Baggs, mit dem Steve Askew, mit Stuart Croxford Neal, so hieß er, und mit dem Drummer Jeremy, genannt Jazz Strode, haben dann eine erste Single, die nannte sich The Fear Machine, die ist in den Kritiken schon mal gut weggekommen, wurde auch in der John Peel Show, was so eine gewisse Ehre auch immer war, gespielt, aber sie haben irgendwie keinen richtigen Plattenvertrag bekommen und haben gesagt, okay, wir müssen noch mal was gucken, wir brauchen jetzt nicht nur Instrumental, wir brauchen jetzt irgendwie auch einen Sänger und haben sich auf die Suche nach einem Sänger gemacht.
Ja. Genau, und da haben sie dann, was damals wirklich sehr üblich war, den Melody Maker sich genommen und dann darüber den guten Limahl bekommen, der aber auch nicht Limahl hieß. Auch da, ich glaube, das wissen vielleicht noch viele, weil ja viele, glaube ich, auch Limahl-Fans waren. Aber ja. Wie hieß denn der gute Mann wirklich? Und was war denn dann der Name eigentlich?
Christopher Hamill. Und diese Nachnamensbuchstaben, die wurden dann einfach in seinem Künstlernamen Limahl ein wenig neu zusammengewürfelt und genutzt.
Genau, das sogenannte Anagramm, um jetzt hier auch mal ein bisschen
sehr gut
hochtrabender zu wirken. Genau. Und dann haben sie sich eben trotz Anagramm in Ketchagugu umbenannt. Und der gute Limahl, der war damals Kellner im sogenannten Embassy Club und hat da jemand anders kennengelernt, der ganz gute Kontakte hatte.
Ja, das war der Nick Rhodes und der verhalf dann einfach zu dem geilen Deal mit der EMI und hat auch bei der ersten Mega-Single bei Too Shy ein wenig mitproduziert. Also der war so ein bisschen der das Ganze angeschoben hat dann für die Band.
Ja, genau. Also du hast es ja gesagt, ne, das war Nummer 1 in England, Deutschland, Irland, USA Platz 5. Also das war wirklich groß. Das war dann auf dem Album White Feathers und das war auch insgesamt sehr, sehr erfolgreich. Aber wenn der Erfolg kommt, kommt auch meistens etwas anderes dazu.
Ja, irgendwie gab es relativ schnell Spannungen innerhalb der Band. Und Limahl, du hattest es vorhin freundlich ausgedrückt.
Ausstieg,
aber im Endeffekt wurde er gefeuert, ja. Also da waren wohl unüberbrückbare Differenzen. Und es wurde ihm vorgeworfen, also die Band fühlte sich irgendwie so ein bisschen verraten und war eifersüchtig auf den Erfolg oder das alles so stark auf ihn abgestrahlt hatte.
Ja, wobei, also die Band hat gesagt, dass Limahl auch sehr egomanisch und schwierig im Umgang ist. Und ja, er hat sich halt dann irgendwie gedacht, die sind doch alle nur eifersüchtig über mich. Und es gibt ja auch von dem Steve Askew ein nettes Zitat, das ist, glaube ich, relativ gut auf den Punkt bringt, ne?
Ja, er meinte, Limahl lebt ein einfach eine völlig andere Welt als der Rest der Band.
Ja, das ist so wie ich fahre Elektroauto und der andere noch Benziner. So, ja. Vielleicht in der Welt. Okay, jetzt vielleicht schon wieder sehr, sehr gefährliches Thema. Auf jeden Fall wurde der Nick Becks der neue Sänger. Und ja, aber wie gesagt, wir hatten ja schon gesagt, Umbruch 1985 war dann ja eben auch schon dann eben der Drummer ausgestiegen. Das heißt, man hat versucht dann irgendwie zu dritt ein neues Image zu kreieren, hat sich dann auch final nicht nur in den USA Catcher genannt, nochmal eine Single rausgebracht, Shouldn't Do That, war aber auch dann nicht mehr so wirklich, ja, 63 war auf jeden Fall die letzte Single in den Charts. Und dann gab es noch ein Album, das dritte.
Mhm. Ja, das war Crazy People's Right to Speak, auch 85er Jahrgang, aber das hat auch nicht mehr so wirklich fantastisch funktioniert. Nee. Dann hat sich die Band Ende des Jahres erstmal offiziell aufgelöst.
Richtig,
wobei,
ja.
Das
ja
noch nicht das komplette Ende war.
Nein, ja, es ging dann nochmal weiter, weil wir haben das, ich glaube bei A Flock of Seagulls haben wir da auch schon mal drüber gesprochen. Es gibt ja die, oder es gab 2003, oder zumindest 2003 war Catcher Google mit dabei, das VH1 Bands Reunited. Mein Gott, morgens kann man auch nicht mehr. Ich hätte vielleicht einen starken Kaffee trinken sollen. bei dem ja VH1 versucht hat, so coole Bands der 80er wieder zusammenzubringen. Und das haben sie im Fall von Catcher Google zumindest für einen Auftritt.
Ja, genau. Irgendwie dann auch in den Krieg, danach, ne? Haben wir gehört, da gab es sofort wieder Streit, ja, und alles. Gell?
Und dann war es wieder vorbei. Aber sie haben dann 2007 ohne Limahl nochmal eine Single veröffentlicht. Und 2008, also nochmal 5 Jahre später, kam dann sogar nochmal ein viertes, ja, Album.
Da haben sie nochmal zum Höhenflug auf den Mond angesetzt. Gun to the Moon hieß das Ganze. Und da war sowohl Limahl als auch der Jess Throat wieder dabei.
Ja, und sie sind sogar auf Tour gegangen, ja, ne, haben dann nochmal weitere neue Songs, Best-of-Album und Remixe. Es gab dann 2011 nochmal was, die Single Death Defying Headlines. Wie gesagt, das war auch die erste offizielle Single dann nochmal seit der Band dann insgesamt. Aber 2017 sind sie da eigentlich nicht mehr aktiv, weil irgendwie, ja, nee, so, also, ne, man kann Menschen nicht so verändern, genau, scheinbar.
Da ist wohl ein grundsätzliches Problem.
Ja, also sie sind scheinbar wirklich different.
Ja.
Aber, und das erkläre ich jetzt schon mal so als definitiven Hörtipp, den wir machen, es gibt eine Nummer, wo der Nick Becks mit dabei ist, wo er, die heißt Alice Baxton Howard, Big Bubble, No Trouble, aus dem Juni 88, war in Deutschland immerhin oder in Österreich, Schweiz auch, Top 20, UK 41, also gar nicht mal so groß, aus dem Album Homelands. Und du kennst sie auch,
ich,
ne?
Ja, ich kann mich gut daran erinnern. Also ich mach's sehr gerne, ja.
Einfach eine saucoole Nummer, finde ich.
Ja.
Also unbedingt auch mal reinhören. Wie gesagt, wir machen es als Hörtipp für euch. Dann müsst ihr euch da nicht so, müsst ihr nicht suchen.
Easy going.
Aber die ist richtig, richtig genial, finde ich. So, richtig genial wird bestimmt auch die nächste Nummer sein.
Schauen wir mal.
Lass doch mal gucken. Heute ist zwar kein Montag, aber...
Aber der Mond kann auch an einem Montag scheinen.
Kann an jedem Tag scheinen.
Moon on Monday von Duran Duran haben wir da gehört.
Richtig, das war die zweite Single-Auskopplung, insgesamt die 10. Single, also vielleicht ein kleines Jubiläum. Mhm. Hey, wir feiern unsere 10. Single. In Deutschland nicht in den Charts, da war Duran Duran noch nicht so weit, dass sie da jedes Mal in die Charts gekommen sind. England dafür schon. Planen sie auf Platz 9, Irland 5, USA Platz 10, was auch beachtlich ist. Kanada, Australien, Neuseeland, also wirklich around the world waren sie in den Charts und haben damit auch so ein bisschen eben genau UK und USA ihren Erfolg gefestigt und auch die Kritiken haben eigentlich ganz okay
darauf reagiert. Also sie haben dann zwar gemeint, okay, der Song würde der bewährten Hitformel folgen, aber die Melodie ist lyrischer, als man es von Duran Duran gewohnt ist. Also ist jetzt kein Megalob, aber passt schon.
Girls on Film und sonst hier was.
Genau.
Hungry like the Wolf.
Genau.
Aber ja, komm, ich bin ja eh nicht so der Textachter, aber naja. Es gibt über das Video so ein paar nette Stories und Informationen, die wir euch, glaube ich, nicht vorenthalten wollen.
Ja.
Das ist diesmal nicht irgendwie exotisch gedreht, das war eher in europäischen Gefilden.
Ja, in Noyer, das ist ein französisches Dorf und der Brian Grant hat das Ganze in den Kasten gebracht.
Ja, genau, er hat es in den Kasten gebracht und die Band als Mitglieder einer Untergrund-Widerstandsbewegung La Luna, das hört man auch im Text dann ein paar Mal, die sich da eine Revolte organisieren gegen ein modernes, unterdrückendes militärisches Regime. Und in dem Video sind dann auch so damals 80er Jahre so Computer zu sehen und sonst ja, das ist ganz, ganz spannend. Und Duran Duran war eh schon immer sehr, was Videos betraf. Mhm. Und da haben sie auch sehr viele Varianten, was das Video betraf,
erstellt. Wahnsinn eigentlich, also wie aufwendig dann auch. Also sie haben eine richtige Filmversion gemacht mit 17 Minuten Länge, also was natürlich MTV und Co. Gar nicht mehr zeigen konnten in der Größenordnung. Klar gab es auch eine kürzere Version mit so einer französisch gesprochenen Einleitung.
Aber MTV hat dann wieder gesagt, nee, das wollen wir nicht, das ist uns auch wieder noch zu lang, also wir wollen das Ganze nochmal ohne Prolog. Und dann gibt es noch eine weitere Version, wo die Band so blau beleuchtet vor einem Vollmond-Hintergrund steht. Das ist immer wie in der Video-Collection Dancing on the Valentine zu sehen. Aber irgendwie, obwohl das alles so vermeintlich toll war, fand die Band es doof.
Also wir haben ein Zitat gefunden vom Andy Taylor und vom Nick Rhodes. Es wäre das Video, das die Band am wenigsten mag. Jeder hasst es. Besonders die Szene am Ende, in der wir alle zusammen tanzen. Sie mochten wohl ihren Tanzstil nicht.
Naja, ne? der Punkt war, ja, also ich bin jetzt auch nicht so, du bist ja der Tänzer bei uns beiden, ich weniger. Der Punkt war aber auch der, das hat dann Andy Taylor auch nochmal gesagt, dass der Dreh wohl um Weihnachten stattgefunden hat. Das heißt, ihre Weihnachtsferien waren verkürzt, die waren ja auch gut unterwegs. Es war auch so ein dunkles und kaltes Set, eben weil es ja nicht Karibik war. Sie haben dann wohl viel getrunken, wahrscheinlich Glühwein, in dem auch dann wohl Alkohol war. Auf jeden Fall waren sie wohl beim Dreh auch leicht beschwipst und hat dann dazu geführt, dass eben auch Nick Rhodes wohl eben getanzt hat. Und das ist wiederum so das Positive, dass irgendwie, es war zwar alles scheiße, aber ich habe wenigstens Nick Rhodes tanzen gesehen. Und wenn man ihn so an seinem Keyboard, ich fühle mich da eh mit ihm sehr verbunden. Ja. Das wäre wahrscheinlich bei mir auch so, Alex. Du müsstest mir wahrscheinlich auch viel Glühwein geben, damit ich tanze.
Aber gutes Stichwort mit der Videoaufnahme in der Ferne, und sie waren echt zu der Zeit extrem viel unterwegs, also das hat sich auch aufs Album ja ausgewirkt, also sie haben das auch im Ausland praktisch komplett.
Naja, wobei das war ja eher aus steuerlichen Gründen. Ne?
Richtig, also, das wollte ich ja gerade ansprechen, das haben ja viele Bands so gemacht.
Naja, weil es klang jetzt gerade so, als ob du meinst, so ja, weil es ja so schön ist und inspirierend.
Nein.
Es war schon ein bisschen...
Ich wäre auf diesen profanen Grund schon noch gekommen, ja.
Also es ist ja auch, also ich meine, vor allem die Orte, wo sie waren, hätte ich gesagt, da fahre ich auch hin, ne?
In der Nähe von Cannes waren sie, in der Karibik, in Montserrat und in Australien, ja, also nicht das Schlechteste.
Also da finde ich auch, kann das Geld allein nicht der Grund gewesen sein, ja, genau. Haben wir denn schon gesagt, wie das Album überhaupt hieß?
Nein, Seven and the Wrecked Tiger. Richtig. Schon im November 83 rausgekommen, in den Charts gut platziert, Platz 17 in Deutschland, Platz 11 in Österreich sogar, 16 in der Schweiz, UK natürlich Nummer 1 und in den USA Platz 8 wenigstens.
Ja, insgesamt mehrfach Platin und Gold eingespielt. Aber weiß ich nicht, ob dann Cannes, Karibik, Australien auch so ein bisschen das Problem waren, dass insgesamt die Produktivität so ein bisschen zurückgegangen ist. Es gab auch erste Spannungen, so ein bisschen wie es auch schon bei Catcher Goo ja gesagt haben, hinsichtlich der musikalischen Ausrichtung, weil die Band auch sich bewusst von Rio so ein bisschen weiterentwickeln wollte, was ja grundsätzlich gut zu sehen ist.
Ja.
Und es somit dann auch das letzte Album in der Originalbesetzung, zumindest bis 2004 war. Und weil du es gerade gesagt hast, es war auch das einzige Duran Duran Album, das in den USA Platz 1 erreicht hat.
In UK.
Was habe ich gesagt? USA?
USA, ja.
Ja, USA, UK.
UK ist dasselbe.
Das ist doch...
Ja, Englisch reden sie überall, gell?
Ich wollte gerade sagen, überall, wo es Englisch gesprochen wird, waren es auch eins.
Ja, logisch.
Ja, nein, also UK, Entschuldigung, genau. Und eben, obwohl das Album gar nicht jetzt so gut gelobt wurde. Ne? Vielleicht auch nochmal spannend, weil ich gebe zu, ich habe mich das nicht zeitlang auch gefragt, was denn eigentlich, wer denn die Sieben und der komische Tiger denn da eigentlich sind.
Also die Band bestand ja nur aus 5 Bandmitgliedern, aber sie haben dann einfach ihre 2 Manager praktisch noch dazu gerichtet. Darum 7 und Wrecked Tiger ist praktisch schon ein bisschen stellvertretend für Erfolg.
Ja, die 7, die 7 Geißlein und der Erfolg.
Ja.
Finde es ja interessant, dass man, ja gut, wahrscheinlich haben die Manager so viel abkassiert, dass sie dann gesagt haben, die muss man als ernst nehmen.
Ja, möglicherweise.
Ja, auf dem Album, also deshalb, ne, der Erfolg in den Ländern ist durchaus nachzuvollziehen. Also da war ja auch die Single Union of the Snake drauf, über die wir sogar schon mal gesprochen haben in Folge 3.
Lange her, ja.
Ja, dann eben New Moon, was wir gerade besprochen hatten, und auch nicht gerade klein.
Ja, The Reflex.
The Reflex.
Also, mochte ich auch sehr gerne. Der war ja auch nochmal eine Nummer 1 in England und in den USA.
Siehst du? Da.
Daher, gell?
Duran Duran ist für mich immer Nummer 1,
ja,
überall.
In Deutschland im hellen Platz 8.
Ja, genau. Wir hatten ja auch schon mal über Duran Duran ein bisschen gesprochen. Also, das heißt ein bisschen, wir hatten sie ja schon 3-mal jetzt. Also, jetzt das 4. Mal. Aber ich glaube, weil das eine doch schon ein bisschen länger her ist, können wir ja nochmal so ganz kurz wiederholen,
so ein paar,
wo die herkommen, wann es gegründet wurde. Der Name
Birmingham, 1978 gegründet. Bis zum Debütalbum hat es noch ein bisschen gedauert. Das war dann erst 1981. Hieß einfach nach der Band Duran Duran. Vielleicht sollte man noch mal kurz erzählen den Namen. Die Band benannte sich nach so einem Bösewicht, nach dem Duran aus dem Film Barbarella von 1968. Jane Fonda in der Hauptrolle, können sich vielleicht manche noch erinnern. Ja, und ganz am Anfang war auch ein anderer Sänger dabei. Ja,
da gab es noch nicht den Simon
LeBon. Nein, das war der Stephen Tintin Duffy, unter dem Spitznamen kennen ihn die meisten.
Genau, der wollte auch noch dann später küssen.
Ja, stimmt.
durchgebrochen hätte ich jetzt beinahe gesagt. Der Durchbruch kam dann eben 82 mit Rio, mit dem Album Rio, Hungry Like a Wolf, hatte ich eh schon zitiert, Save a Prayer und eben dann dem Titelsong selbst. Und ja, Video, ne? Das waren so die Meister, die wirklich visuell sehr stark die MTV-Zeit mitgeprägt haben.
Genau. Also die haben wirklich auch, einfach weil das so cineastische, so filmisch gut gemacht.
Ja, und auch die Places, auch
ne? Also, sie hatten wirklich so eine Karibik-Serie, könnte man sagen.
Das, also, das Rio-Album haben sie gedreht,
genau,
ne?
Genau. Also Wahnsinn. Also schön anzusehen, definitiv.
Ja. Es ging ja auch dann nach dem Album weiter mit Wild Boys. Das war ja auch ein sehr aufwendiges Video. Das war dann allerdings weniger karibisch, sondern eher Endzeit-Stimmung. Haben wir in Folge 2 drüber gesprochen. Dann hatten wir auch über A View to a Kill schon gesprochen. Mhm. In Folge 31.2, die Nummer 1 auch in den USA und der einzige Bond-Song, der auf Platz 1 bis dato war. Ja. Entsprechend haben sie auch ein paar Ehrungen erreicht.
Weil an Auszeichnungen mangelte es nicht. Also 2-mal die Brit Awards gewonnen, 2-mal die Grammy Awards, 1-mal den MTV Video Music Award fürs Lebenswerk und sie haben sogar auf dem Hollywood Walk of Fame einen Stern.
Und sind in der Rock'n'Roll Hall of Fame.
Das auch noch.
Und haben 100.000, 100.000.
Das wäre wenig.
Ja, die machen das mit einem Release ja schon. Nein, 100 Millionen verkaufte Tonträger und sind auch jetzt in den 20er Jahren noch durchaus weiter fleißig am Arbeiten und machen.
Ja, sie haben 21 nochmal ein Album rausgebracht, Future Past. Das war eine Kooperation mit dem Giorgio Moroder und auch mit einem geilen Remixer, Erol Alkan, so türkischstämmiger, der macht echt mega coole Remixes. Also ich habe einiges von dem daheim. Und als Co-Produzent agierte da auch eine bekannte Persönlichkeit, der Graham Coxon von Blur.
Ja, und es war aber mit Future Past nicht das letzte, sondern das vorletzte Album, denn das allerletzte, also jetzt aktuell letzte Album, war dann Danse Macabre. Wo auch eine sehr coole Nummer, nämlich von den Talking Heads, Psycho Killer mit drauf ist. Und da gibt's ja noch ein zusätzliches Feature mit jemanden, der auch aktuell durchaus noch angesagt ist.
Absolut, ne? Mit Sängerin Victoria De Angelis von Måneskin. Also, beziehungsweise die hat mitgespielt. Sie ist ja Bassistin, glaube ich, dort. Ja, Entschuldigung, ich habe mich mit der Sängerin gerade gesungen. Hat natürlich die Band dann selber noch.
Also,
da hatten sie genug.
Okay.
Ja.
Okay, gut, alles klar. Ja, also Duran Duran, ich behaupte auch mal, Duran Duran könnte irgendwann, also vielleicht, nein, wir versprechen es, ich verspreche es auf dieser Kassette nicht nochmal.
Nein.
Aber auf irgendeiner anderen, denn who knows? Die waren in den 80ern ja durchaus omnipräsent.
Ja, ja, ja.
Und ich mochte sie, deshalb besteht die Hoffnung, dass sie nochmal, ich hätte jetzt bei einer Gefahr gesagt, aber Gefahr ist ja negativ und Hoffnung ist was Positives. Du hast bestimmt auch als nächstes was Positives.
Oh, ich denke schon. Oh ja. Oh.
Da holst du aber hier die großen Hits der 80er. Girl. Da holst du aber die großen Hits der 80er hier raus.
Ja,
ne? Schon.
Ja, David Bowie, Legende mit China Girl. Wahnsinn. Das Lustige ist ja, das ist ja gar nicht im Original von ihm. Ja, sowas.
Naja, also nein, schon. Indirekt. Ja, weil er hat es ja eigentlich geschrieben, aber veröffentlicht hat es eigentlich erstmal jemand anderes.
Ja, der Iggy Pop, schon im Mai 77 auf dem Album The Idiot, auf dem ganz legendären Album auch. Ja, ja, du sagtest es schon, geschrieben von David Bowie. Die beiden haben damals auch sehr viel zusammengearbeitet. Wir hatten das ja auch schon mit der Berliner Phase.
Naja, also, er sagt so, stimmt aber auch nicht, was ihr erzählt. Also es hat David Bowie und ein gewisser James Osterberg mitgeschrieben.
Ja, stimmt, du hast recht.
Und dieser James Osterberg war dann...
Cooler Name, das war das Pseudonym von Iggy Pop.
Ja, genau. Also, und genau. Und als Produzent war auch jetzt irgendwer dabei.
Der begegnete uns auch schon öfter,
den haben wir auch schon Rogers. Zwei, dreimal gehabt.
Du sagst es.
Genau. Und inhaltlich, ich meine, ist jetzt vielleicht räumlich nicht ganz korrekt, weil es China Girl und die Beziehung war jetzt nicht mit einer Chinesin, über die Iggy Pop eigentlich geschrieben hat, aber war wahrscheinlich leichter zu singen.
Ja, wahrscheinlich, genau. Vietnamese Girl hätte nicht ganz so gut gepasst. Also es war eine Vietnamesin, die nannte sich Quelan Nguyen. Aber vielleicht auch deswegen, Vietnam war ja mal Indochina, Indochine sozusagen, also französisch Kolonie. Möglicherweise haben sie gesagt, ach, das ist auch alles China. Deswegen China Girl statt vietnamesisches Mädel.
Ja, damals waren die Ländergrenzen ja noch ein bisschen anders. Also war alles ein bisschen anders. Aber wie gesagt, wir sprechen ja auch von 1976, als der Song geschrieben wurde. Der ist damals aber in der Originalversion von Iggy Pop dann nicht in die Charts geschafft hat, aber das hat dann der gute David Bowie einfach mal
richtig gut
revidiert.
Nachgeholt. Ja, Mitte 83 kam dann seine Version raus und die landete in Deutschland in der Spitze auf Platz 6, Österreich 9, Schweiz Nummer 8, in UK Number 2, da komme ich gleich noch drauf, und in den USA Platz 10. UK Number 2, da hat ein anderer großer Song was verhindert, nämlich Every Breath You Take, die haben sich eisern an Platz 1 gehalten, die Police.
Ja, es ist ja lustig, ne, dass so, ich meine, gut, das ist ja auch eine Riesennummer, ne, muss man jetzt einfach mal sagen, aber es ist halt lustig, was halt damals für Riesenhits, die man ja heute immer noch im Ohr hat, irgendwie die Charts verhindert haben. Und ja, ich will jetzt über die heutige Chartsituation jetzt nicht sprechen. Wir sprechen nochmal darüber, dass Nile Rodgers auch an dieser Version seine Finger und Hände an den Reglern hatte. Und was ich ja eigentlich wirklich toll finde, da sieht man ja auch so ein bisschen die, ja, wie soll ich sagen, die Freundschaft zwischen David Bowie und Iggy Pop, weil er halt wusste, dass Iggy ja an dem Song auch seine Rechte hat, hat er den halt einfach nochmal aufgenommen mit seinem Ruhm und mit seiner Reichweite und um ihn einfach dann ein bisschen finanziell zu unterstützen. Und es war insgesamt die zweite Single-Auskopplung und bei der Nummer selbst, aber auch beim ganzen Album gab es einen Gitarristen, den man damals noch so gar nicht kannte, den man aber jetzt durchaus kennen
jetzt schon
dürfte.
Stevie Ray Vaughan hat da mitgemischt, inzwischen einer der größten Blues-Gitarristen, also wirklich hat dann so richtig seine Karriere durchstarten lassen.
Ja. Ja. Und weil wir ja bei Duran Duran schon über das Video gesprochen haben, bei David Bowie gab es natürlich auch ein Video. Auch da wurde dann die, ich sag jetzt mal, die Liebesgeschichte so ein bisschen nachgestellt, aber jetzt auch nicht mit einer
Vietnamesin. Bowie hat sich ein schönes Model ausgewählt, Jiling Ching scheinbar ausgesprochen, und aber also wohl chinesisch stämmig, sehr passend, aber in Neuseeland ansässig.
Genau, oder? Also, ne? Ja, also genau. Von daher.
Sie und sie wollten einfach so ein bisschen die Liebesgeschichte zwischen zwei verschiedenen Ethnien gut dargestellt wissen. Und am Ende, das ist natürlich auch, da wird's heiß, da sind sie in der Brandung, David Bowie und die Ching, ja. Und leicht bekleidet, sagen wir mal so.
Ja. Ja, es war irgendwie eine Anspielung an eine Szene aus dem Film From Here to Eternity sein, aus dem Jahr 53. Aber ja, also ne, also es war jetzt nicht, wir machen jetzt mal ein bisschen hier auf Sex, sondern es sollte schon ein Statement ja auch gegen Rassismus sein, ne, dass sich eben genau diese zwei, verschiedenen, ethnischen Rassen letztendlich auch miteinander verbinden können letztendlich. Und die gute Jiling hat aber auch gemeint, dass David Bowie sehr höflich war und sich wie ein Gentleman verhalten hat, also ein großes Lob an ihn ausgesprochen. Aber weil sie eben nicht im Badeanzug und Bikini oder Short da lagen, sondern ein bisschen freizügiger, war dann das Problem, dass das Video nicht überall so gezeigt wurde, also, wie es ursprünglich gedreht wurde.
Beispielsweise in Neuseeland war es dann erstmal verboten, aber auch in einigen anderen Ländern. Und da hat man sich gesagt, okay, dann machen wir halt nochmal eine besondere Version. Da wurden dann die Nacktszenen gewissermaßen zensiert durch solche ganzen Totalaufnahmen, wo man es wirklich nur noch winzig im Hintergrund gesehen hat, oder durch so Zeitlupenversionen, könnte man sagen.
Ja. Es ist auf jeden Fall bei den MTV Music Awards fürs Best Male Video 1984 entsprechend ausgezeichnet
interessant,
worden.
Interessant, Best Male Video. Aber nicht, weil es besonders die Männer interessiert hätte. Nein.
Alex.
Entschuldigung.
Um die Uhrzeit.
Also wirklich. Der Kaffee war zu stark, wie gesagt.
Ja. Machen wir hier Let's Dance eher. Ja, Let's Dance, ja genau. Hat eigentlich RTL die Rechte dafür?
Ja, du, stimmt. Ja.
Let's Dance, ja, das Album von aus dem April 83, das 15. Studioalbum von David Bowie, ja, war eigentlich sehr, sehr erfolgreich, würde ich jetzt mal so
Deutschland 2
sagen.
Österreich 2, UK Nummer 1 und in den USA Platz 4, 15 Mal Platin gewonnen, also allein in Kanada und Neuseeland je 5 Mal. Klar, da sind geringere Verkaufszahlen, führen da schon zu Platin.
Naja, aber es sind ja auch weniger Einwohner. Trotzdem, ne?
Ja, also genau.
Die
genau,
Kängurus genau. Und die Bären kaufen
die zählen
ja
nicht.
Keine Alben, sehr wahrscheinlich. Ja.
Ja.
Wie wir schon gesagt haben, war die Produktion, da war dann Nile Rodgers mit dabei, David Bowie natürlich auch. Das Ganze ist im Dezember 82 in New York vonstatten gegangen und war so ein bisschen als, ja, er hatte ja 1975 schon mal ein Album rausgebracht, das hieß Young Americans. Das sollte so ein bisschen eine Neuausrichtung seines Albums von 1975 damals sein. Und weil wir gesagt haben, es war jetzt die zweite Single. Es gab insgesamt 4 Singles, die ausgekoppelt worden sind.
Ja, Let's Dance war die erste. Ja. Nummer 1 natürlich in England und den USA. Dann dritte Single nach China Girl, Modern Love. Mag ich auch wahnsinnig gerne, muss ich sagen. Und dann kam noch Without You.
Und was ebenfalls auf dem Album ist, also wir machen jetzt hier leichte Promotion fürs Album, aber ich glaube, wahrscheinlich haben das ja auch ein paar Leute schon selber zu Hause. Es war eine neue Version drauf von Cat People. Das war eigentlich davor, im 82. ein Horrorfilm mehr oder weniger, wo eine gute, die Tochter eines...
Vom Klaus meinst du?
Vom Klaus mitgemacht hat.
Die Nastassja Kinski hat da mitgespielt und da war auch viel Musik vom Giorgio Moroder.
Ja, Tür, genau. Er hat die Musik dazu gemacht. Es wurde also jetzt das Album von David Bowie wurde auch für den Grammy Album of the Year nominiert. Dummerweise so ähnlich wie bei The Police Platz 1 in UK nicht den Album
of the Year wieder auch nicht für die hinteren, nein, nicht hinteren, also knapp geschlagen von Michael Jacksons Thriller.
Ja, das ist halt dumm gelaufen, ne? Wenn man in dem Jahr ein Album veröffentlicht hat, konntest du es echt schwer schaffen.
Nummer 1 zu schaffen war dann echt schwierig.
Ja, ja, aber spannend war noch, dass David Bowie ja auch selber ein begnadeter Musiker ist, also nicht nur Songwriter und Sänger, sondern er hat eigentlich auch immer so selber Instrumente ja mitgespielt. Bei diesem Album war es das erste Mal, dass er nur, in Anführungszeichen, nur gesungen hat und kein Instrument gespielt hat. Und es, ja, greifen jetzt so ein bisschen vor, es war eigentlich mega erfolgreich, aber wie es oft so ist, hat man danach so ein bisschen die Schwierigkeit, nicht Flaute, aber es ist, die Schwierigkeit ist ja, er hat ja neue Leute gewonnen, die eigentlich sonst nicht so wirklich Bowie-Fans sind, so in den klassischen Mainstream rein. Und er hat dann so ein, jetzt bin ich mal der Zitatmensch, er hat es dann sehr schon abfällig gesagt, es waren so seine Phil Collins Jahre, wobei ich jetzt Phil Collins selber auch sehr gut finde, also nicht abwerten.
Können wir nicht bestätigen.
Aber ja, ich glaube, ich weiß, was er damit meint. Ne? Phil Collins war ja schon auch wirklich omnipräsent, du konntest ja nicht irgendwie mal 2 Minuten Radio hören, ohne dass dann irgendwie 3 Phil Collins Songs gelaufen sind und das war schon sehr, sehr groß und wir haben über David Bowie noch nie gesprochen, also nie, ich sage es mal, auf die Person einzeln gebrochen.
Richtig,
theoretisch müsste man eigentlich auch ein
Special mal machen, gell?
Zwei Specials dazu machen, aber wir versuchen jetzt mal trotzdem mit mit unseren Worten zusammenzufassen, was man über David Bowie vielleicht so halbwegs wissen könnte und wissen sollte.
Ja. Geboren am 8.1.1947 in London im Stadtteil Brixton.
Steinbock ist er.
Steinbock, genau. Er wuchs in relativ einfachen Verhältnissen auf. Also sein Vater war im Marketingbereich tätig, die Mutter Kellnerin. Aber der Vater hat irgendwie früh erkannt, also selber auch durchaus Musikfan, hat früh erkannt, der kleine David, dem könnte man doch mal ein Instrument schenken und die ersten Platten und sowas alles. Und das fing schon mit 9 Jahren an. Ja. Und die erste Platte, das ist tatsächlich dokumentiert, war Tutti Frutti von Little Richard. Und David hat später in einem Interview mal gesagt, er hätte das, als er das dann gehört hat, er hätte Gott gehört. Also er fand dieses Album oder die Single so cool, also deswegen geil.
Ja, also glaube ich auch, dass das vielleicht mit Sicherheit prägend war. Er ist ja dann auch schon als 62, 63 hat er schon als Teenager unter dem Namen Dave J bei der End The Conrads angefangen zu singen und Saxophon zu spielen. Also da sieht man auch, dass er da schon, Saxophon ist jetzt auch nicht das total einfache Instrument. Absolut, also deshalb scheint da schon mehr, scheint man schon Potenzial gehabt zu haben. War in den 60ern weiter dann auch bei mehreren Bands und hat dann auch angefangen, eben als Songwriter schon mal zu arbeiten und dann 67 ging es dann eigentlich so richtig los. Ne?
Das erste Album, nach ihm selber benannt, David Bowie, das hat jetzt noch nicht den ganz großen Erfolg gebracht, aber es zeigt doch schon mal auf, in welche Richtung er gehen will. 69 dann, aber 2 Jahre später kam Space Oddity raus und das war so richtig sein Durchbruch. Erstmal der erste richtig große Hit. Das hat ihn auch über England hinaus dann schon ein bisschen bekannt
gemacht. Ground Control to Major Tom. 72, hat er dann auch weitergemacht. The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars. Also war immer noch ein bisschen intergalaktisch unterwegs letztendlich. Und das hat ihn natürlich auch nochmal, das Album, aber auch die Tour hat ihn dann wirklich zum Star gemacht. Und vor allem, er hat es ja auch geschafft, Ziggy Stardust so ein bisschen, ich will nicht sagen zu entkoppeln, sondern da auch eine eigene Figur mehr oder weniger zu schaffen.
Ja, ja. Das war wirklich, er war dann einfach Ziggy Stardust und da war ein richtiger Hype drum irgendwie. Und auch sein androgynes, besonderes, spaciges Auftreten. Also coole, er hat da eine tolle Rolle gespielt.
Ja, es war halt auch innovativ und so ein bisschen eben dann prägend für den ganzen Glamrock und die ganzen Pop-Inszenierungen. Und er hat dann 74 bis 76 einfach wieder ein bisschen was verändert. Das war vielleicht auch ein bisschen der Grund, warum warum er dann eigentlich auch so, ja, so eigentlich auch erfolgreich war, weil er einfach eben nicht dann irgendwie so einen Stiefel durchgezogen hat letztendlich und ja, wurde aber immer auch prägender. Also wir haben ja zum Beispiel, als wir über Depeche, hatte ich mal richtig ausgesprochen, Depeche Mode gesprochen haben, ne, dass die Band, aber auch gerade Dave Gahan, riesengroßer Fan war. Falco war es ja genauso,
auch,
wie prägend dann David Bowie letztendlich für ihn war. Und dann sieht man, ne, welche, und auch wenn ich jetzt hier an sag schon mal Blitzclub, ne?
Ja,
wenn man da irgendwie alle Leute fragt, warum, wieso, weil irgendwie David Bowie und so weiter. Ne?
Ja,
also das war total, schon extrem, ist toll. Und dann ist er nach Berlin, ne?
Ja, und da haben wir lustigerweise ja schon im Zusammenhang mit Depeche Mode von den Berlin-Phasen und Aufenthalten gehört, weil als wir mit dem Thilo von Berlin Music Tours eben gesprochen hatten und da im Studio in den Hansa-Studios war eben auch David Bowie zugange und das in der sogenannten Berlin-Phase mit gleich drei Alben mit Low, Heroes und Lodger.
Ja, und vor allem waren das ja auch so seine, ich sag mal, kreativsten und ne, wirklich auch sehr einflussreiche Alben. Dann kam noch seine Collab mit Queen.
Ja,
Under Pressure. Das war aber eher so happened by accident.
Mehr ja, oder ja, das ist ganz, ganz witzig. Also eigentlich sollte er für Queen den Song Cool Cat als Gastsänger einsingen, aber David war selber nicht happy. Also irgendwie, nee, löscht es wieder, vergesst es. Komm, wir müssen erstmal locker werden, lass uns mal so eine Jam-Session machen. Und dann ist tatsächlich so nach und nach, es hat zwar 6 Stunden gedauert, ist dann Under Pressure entstanden.
Ja, also ich sage jetzt mal, ein Welthit in 6 Stunden zu schreiben.
Ist ziemlich gut, ja.
Der dann ja auch nochmal von Ice Baby hier.
Ja.
Nein.
Vanilla,
genau. Wobei, Quatsch, jetzt habe ich ja Blödsinn erzählt. Ice Baby ist ja nicht Under Pressure.
Ja, aber da kommt
aber,
warte mal, der Anfang mit rein.
Doch, genau. Schon, doch.
Ganz also, genau.
Ich wollte gerade sagen.
Vanilla so, Ice mit Ice Baby hat sich da bedient. Genau,
weil da habe ich von dem Typen irgendwann mal, also gar nicht abwertend gemeint, ne, von dem habe ich immer gesagt, nö, es ist doch gar nicht, ist nicht geklaut, da ist doch hier, da. Bei mir ist es so und bei denen ist es so. Dünn, und bei dem dünn. Naja, okay.
Ja. Naja.
Sorry, kleiner, wie gesagt.
Alles gut.
Ich trinke gleich auch nochmal einen Kaffee. So, auf jeden Fall, ja, dann kam eben das Let's Dance, da haben wir schon drüber gesprochen. Eigentlich super erfolgreich, alles ganz, ganz groß, großer, ja, letztendlich sogar zum Stadion-Star geworden. Aber eben Schaffenskrise.
Ja.
Dennoch, danach gab es ja schon auch nochmal durchaus Duette, die er gemacht hat.
Eben, also er war natürlich so im Blickfeld, dass auch viele andere Stars gesagt haben, ah, komm, mit David Bowie mal was zusammen zu machen, wäre super. Und das hat noch gut funktioniert. Von ihm selber so einzelne Solo-Sachen haben gegen Ende der 80er nicht mehr so gut funktioniert, aber beispielsweise This is Not America oder Dancing in the Street, das waren eben diese geilen Duette mit Mick Jagger und Pat Metheny. Das war wirklich nochmal erfolgreich.
Ja. Wobei er hat sich ja dann Ende der 80er dann schon nochmal musikalisch neu gefunden.
Mit Tin Machine, ja, das die hatten wir ja auch irgendwann schon mal oder drüber geredet, gell? Ja, also jedenfalls, ich kann mich gut erinnern an
Tin Machine. Ja. Genau, 90er Jahre hat er sich dann wieder ein bisschen mehr experimenteller gefunden und so ein bisschen den Mainstream-Erwartung gekontert.
Ja.
Ihr wollt, dass ich das mache? Nein, Edge mache ich nicht. Hat dann auch geheiratet, das Model, die Iman, und dann nach New York gezogen. Und dann ging es, ja, 97 musikalisch wieder ein bisschen mit was anderem weiter.
Das Album habe ich auch daheim, Earthling. Das war ungewöhnlich für David Bowie. Also es war damals war so ein bisschen die Phase, dass auch so Drum and Bass gut aufgekommen ist. Am Anfang hieß es ja noch Jungle, aber heute würde man es eher als Drum and Bass bezeichnen. Also er hat auch mit solchen modernen Trends dann gearbeitet.
Ja, 2013, da war schon wieder ein bisschen länger Pause dann dazwischen, war er 10 Jahre lang zum Beispiel keine Single veröffentlicht, kam er mit The Next Day zurück, kann ich mich auch noch dran erinnern, weil das kam damals raus, wo ich gearbeitet habe. Und wir hatten ja eingangs gesagt, 8.1.47 ist er geboren, am 8.1.2016, 69. Geburtstag.
Ja.
Erschien dann auch so gesehen gut getimt sein 26. aber leider auch letztes Studio um Black Star, weil leider zwei Tage später ist er dann, ich will jetzt nicht sagen, das ist auch so wirklich, ich gehe davon aus, er wusste das ja alles, ne?
Dass
das schon auch so getimt war und die Großen machen das dann vielleicht auch einfach so. Ne?
Auch das Video zu Black Star, also wo er dann schon total geschwächt im Bett liegt und sich dann in den Schrank zurückzieht. Also unfassbares Video, finde ich.
Aber er ist halt durch und durch Künstler letztendlich gewesen. Und ich finde das dann auch toll, dass er das auch so vielleicht einfach gemacht hat.
Ja, ja.
So, bewegende Worte zu, gut, aber bei David Bowie
kann man ist uns das erlaubt, oder?
Kann man glaube ich auch nur bewegt sprechen letztendlich. Lass noch mal gucken, was wir als nächstes hier so auf unserem Kassettchen finden. Okay, hast du jetzt, ist das jetzt hier Bandsalat oder was ist das jetzt?
Könnte
hier
man meinen, gell?
Nein, es ist für mich eine mega geile Nummer. Ich behaupte mal, wer das weiß, kriegt von mir einen Kaffee.
Ja, wir warten, ob jetzt eine Antwort kommt. Nein, Schwan, ich sag's euch. Living in a Dreamboat von A Cell Paradise.
Ja, also der Punkt ist der, als ich die Kassette jetzt dann nochmal hier für unseren Podcast durchgehört habe, ich habe die Nummer gesehen und habe gesagt, A Cell Paradise. Es hat nicht sofort geklickt, aber als ich dann nochmal das angehört habe, habe ich mir gedacht, jetzt hätte ich mal das Wort mit F gesagt, aber im positiven Sinne. Das ist so eine geile Nummer. Ich hatte die sofort wieder, also ich hatte sie im Ohr. Du wirst sie wahrscheinlich nicht im Ohr
nicht,
haben.
Nein, tatsächlich.
Weil ich wahrscheinlich einer der wenigen bin, der sie irgendwie wahrgenommen hat. Also ich finde die einfach mega, mega spannend. Und vielleicht auch nochmal ganz kurz eben zu dem Song selbst. Also war nicht in den Charts. Die Nummer ist produziert worden vom Simon Hayworth. Das wird wahrscheinlich auch so vielen Leuten nicht sagen. Das ist ein britischer Toningenieur-Produzent. Der war aber vor allem maßgeblich an der Gründung von Virgin Records mit Richard Branson beteiligt. Also er wird auch nicht ganz arm gewesen sein, dann denke ich mal. Und war dann unter anderem auch damals Soundtechniker für Mike Oldfield, hat bei Tubular Bells mitgeschraubt und noch diversen anderen Virgin Releases. Logisch, macht natürlich auch Sinn.
Ja.
Ich will nicht sagen,
du bist Monolog, der Experte jetzt.
Monolog, aber bei der Nummer,
ich spul schon mal.
Bin ich emotional einfach ein bisschen vielleicht tiefer, weil ich es halt einfach kenne. Das Album, also wenn einer nochmal das vielleicht auch nachhören möchte, meine Begeisterung, das ist auf dem Album Schimmer von 84, war aber auch nicht in irgendwelchen Charts oder sonst was zu finden, aber es ist Gott sei Dank im Streaming drin. Und es war wohl, das musste ich aber auch ehrlich gesagt nicht, der Soundtrack für einen, und den kannte ich auch nicht so wirklich, habe ich auch jetzt auch so dazu mein Wissen erweitert. Eckhard Schmidt, das klingt jetzt auch nicht jetzt so, aber Eckhard Schmidt hat viele Bücher geschrieben. Bücher,
genau, die dann verfilmt wurden.
Die dann verfilmt worden sind, unter anderem, und das finde ich wiederum sehr cool, weil ich bin großer Rheingold-Fan und Desiree Nosbusch-Fan, was man ja auch schon gehört hat. Der hat zum Beispiel auch das Buch zu Der Fan geschrieben.
Ja.
Und deshalb. Auf jeden Fall, Cell Paradise war eben mit diesem Album oder mit dem Song unterwegs, hat aber eben auch sehr viel Filmmusik gemacht. Bürgerlich hieß der gute Lawrence Larry Barrage und hat am Anfang für Mango Jerry Bass gespielt und dann bei einer Band, die ich ehrlich gesagt auch nicht kannte, Screaming Lord Such, hat dann eine New Wave Band gegründet. Hi-Fi, und da war wiederum der Ray Dorsett von Mango Jerry mit dabei. Und um jetzt den Bogen zu Living in a Dreamboat, der gute Mann ist irgendwann mal nach Marokko gereist, hat da irgendwie diese lokale Musik studiert und dann eben diese Verschmelzung dieser nordwestafrikanischen Beats mit Synthis gemacht. Und es gibt eine Story, die er zwar selber so ein bisschen erzählt, aber dass er ein 5-Jahres-Deal bei Arista bekommen hat, also ein nicht so unbekanntes Label, weil er angeblich von der Straße einfach bei denen ins Büro spaziert ist, denen zwei Songs präsentiert hat und angeblich mit irgendwie knapp 300.000 Pfund wieder rauskam.
So kann man es machen scheinbar,
also ne?
Hut ab.
Ist ja auch doof, wenn man das irgendwie nur per wie soll ich sagen, Mail wegschickt. Hier, hört mal, einfach reinlaufen und mit 300.000 Euro zurückkommen. Und eben weitere Filme von Eckhard Schmidt hat er gemacht. Er hat selber mal eine Hauptrolle gespielt. es gibt noch eine Story, sorry, wenn ich das jetzt wirklich durchziehe.
Bitte.
Es gab dann noch eine Story, gut. Dass er dann, also in dem Film eben auch von dem Eckhard Schmidt, Wie treu ist Nick, hat er eben die Hauptrolle gespielt. Danach ist er aber nach Portugal. Er sagt selbst, also sein Zitat, meist betrunken, kam dann wieder zurück, ist dann, um die Füße wieder auf den Boden zu kriegen, dann irgendwie eine Zeit ins buddhistische Kloster nach Thailand, hat dann wieder Filmmusik gemacht und ja, macht auch weiter Musik. Also wenn man sich sein Spotify-Profil anguckt, da ist relativ viel zu finden.
Muss ich mir echt mal anschauen,
Auf jeden Fall, wie gesagt, ich finde die Living in the Dreamboat wirklich eine mega geile Nummer, also von daher... Wir hatten das auch mal hier, Savage Progress, die haben ja auch so ein bisschen ähnlich diese Klänge so ein bisschen gehabt. Und für mich ist das so in diesem Style. Also wer Savage Progress mag, der dürfte auch Cell Paradise mögen.
Sehr gut. Also ich höre jetzt mal genauer rein, eindeutig. So.
Ich hoffe, ich habe nicht nur Alex begeistert, sondern alle anderen auch hier.
So, jetzt die Begeisterung geht weiter, glaube ich, oder? Soll ich einfach mal schauen?
Ja, dann lass mal wir müssen aber ein bisschen mal auf die Uhr gucken, ne? Wie viel, what time is it now? Ich glaube, einen schaffen wir noch, oder?
Ja, einen auf jeden Fall, ja. Dann aber dann sollten wir.
Wären wir unseren machen, guten Vorsätzen ein bisschen untreu, aber wir hatten jetzt Kajagoogoo, Duran, wir hatten David Bowie.
Ja, da gab es einfach viel zu erzählen.
Cell Paradise mit meiner Begeisterung und wir haben jetzt. Yes! Nee, jetzt ist es nicht.
Nein, Simple Minds natürlich.
Einfach auch
Wahnsinn.
Also
Someone somewhere in summertime.
Ja, einfach. Also Simple Minds geil,
ja,
der Song geil.
Also ich habe mich so gefreut, also als ich sie gesehen habe vor ein paar Jahren mal wieder in München, der Song war auch im Set mit drinnen und super.
Ja, nicht so wie bei REO Speedwagon mit Keep the Fire Burning, was sie hinspielen.
Stimmt.
Simple Minds mag Gott sei Dank Someone Somewhere in Summertime. Dritte Singleauskopplung war, das kam schon im November 82 raus. In den Charts, ja, also ganz okay. Ne? UK, also Deutschland, waren die einfach noch nicht unterwegs. Der Songtitel ist A lang und es gibt so zwei Varianten. Es gibt die Variante Someone Somewhere in Summertime ohne Klammern oder es gibt die Variante Someone Somewhere in Klammern in Summertime. Mhm. Das könnt ihr euch aussuchen. Auf der Single steht's in Klammern, auf dem Album nicht.
Ja, ist jetzt nicht kriegsentscheidend, würde ich sagen, oder?
Macht keinen Abbruch bei der Qualität des Songs. Ja, geschrieben hat's eigentlich die damalige Kernband.
Ja, der Charlie Burchill, Derek Forbes, Jim Kerr natürlich und Michael McNeil, die haben da Gemeinschaftsarbeit geleistet. Ja.
Richtig, an den Drums war, kommen wir später nochmal dazu, dann der Mel Gaynor, zumindest bei dem Song. Bei den anderen Albumsongs waren es noch ein paar andere, die da mitgetrommelt haben. Und der Jim Kerr, du bist ja unser Zitatmensch, der hat auch über den Song, anders als Duran über das Video, eher positiv gesprochen.
Ja, der hatte gemeint, die Komposition des Songs vermittelt das Gefühl, dass wir angekommen sind und eine gewisse Reife erreicht haben. Also ziemlich, ziemlich positiv. Auch der Rolling Stone hat durchaus positiv geschrieben. Ein üppiger und erotischer Song. Einer der stärksten des Albums.
Ja, das hat auch der gute Bono von U2 gesagt, dass es einer seiner Lieblingssongs. Und das hat er auch unter Beweis gestellt, als er bei der BBC in der Radiosendung Desert Island Disc 22, also jetzt nicht so lange her, auch das als einen seiner Lieblingssongs deklariert hat. Was ich noch ganz spannend finde, der gute David Guetta, seines Zeichens ja DJ, hat die Nummer scheinbar auch gut gefunden in dem Song The World Is Mine.
Hab ich daheim, mega.
Ja. Das 2004 war das.
Und da war er noch nicht so kommerziell. Also das ist wirklich ein geiler Song, The World Is Mine.
Ja, aber er war ja schon erfolgreich zu der Zeit. Ja. Ne? Aber, und da weise ich mit meinem zarten Zeigefinger drauf, in den Spotify Credits ist das nicht aufgeführt, dass da theoretisch auch die Simple Minds mitgeschrieben haben.
Frechheit.
Mein Gott, es ist dezent im Chorus zu hören, ne? Aber es ist zu hören. Also deshalb, na gut.
Ja.
Das Album.
Ja, das hieß New Gold Dream mit ein paar Jahreszahlen dahinter, gell? Von 81 bis 84.
Okay. Genau, mindestens halber von 81 bis 1984.
Genau, 82 rausgekommen, in Deutschland Platz 47, in England Nummer 3. USA 69, Australien 8 und Neuseeland Platz 2. Die Neuseeländer hatten die Nase vorn gewissermaßen. Produziert hat es der Peter Walsh. Der prägte überhaupt diesen neuen Sound von den Simple Minds sehr stark. Die Produktion ist irgendwie so ein bisschen dichter, hat mehr Effekte, viele so Overdubs auch mit drauf. Aber insgesamt eben doch pop-orientiert. Also ein stimmiges Album.
Ja, wir hatten den Peter Walsh ja auch schon ein paar Mal genannt, ne? Heaven 7, Peter Gabriel und die Folge davor bei Folge 38 Silent Running, und da haben wir noch mal ein paar andere Bands weiter aufgeführt. Ich will jetzt fast sogar sagen, so Peter Walsh, wir hatten ja schon auch Gareth Jones, wir hatten ja auch schon mal Steve Lillywhite und so weiter. Das waren so ein paar Produzenten, die wirklich auch dann für einen gewissen Sound einfach standen.
Ja,
und das, also das hat man bei dem Album definitiv gehört. Und die Band, du hast es ja richtig schon gesagt, hat sich so ein bisschen auch mehr in Richtung kommerzieller Erfolg entwickelt, weil aber auch was ich immer toll finde, die Songs von ihnen selbst geschrieben worden sind, aber entgegen davor haben sie auch bewusst gesagt, wir wollen jetzt auch Singles schreiben und nicht einfach nur ein Album und dann gucken wir, welcher Song vielleicht irgendwie allen gefällt, sondern dass man wirklich gesagt hat, wir wollen schauen, dass dieser Song auch als Single entsprechend genommen werden kann, und somit war es auch so ein Wendepunkt der Band. Ich denke, muss man wieder an Depeche Mode denken, ne? Weil da gab es ja auch unser Black Celebration. Das ist das Black Celebration Album von den Simple Minds.
Ja, wir haben tatsächlich auch wieder ein Zitat vom Jim Kerr dazu gefunden. Also er meinte dann so, jede Band hat ja ein Album, das ihr heiliger Gral ist. Bei ihnen wäre es eben New Gold Dream.
Ja. Also wie gesagt, das Positive ist, es war kommerziell erfolgreich, die Kritiken waren positiv, und ja, auch wenn man sich anschaut, ne, es gab ja noch weitere Singles, eben die erste Single war Promise You a Miracle, war in UK auf 13, Glittering Prize Platz 16, und wir hatten es eingangs schon gesagt, ne, dann war es auch insofern Wendepunkt, weil dann eben auch der Mel Gaynor als fester Drummer dann eingestiegen ist und dann eigentlich auch so, ich sag mal, die Simple Minds, wie man sie dann in der Erfolgsphase her kennt, dann eigentlich feststanden, ne? Um es mal jetzt so zu formulieren.
In der Besetzung waren sie dann wirklich auf ihrem Höhepunkt,
Es gab noch einen lustigen Gast bei dem Album, ne? Den man jetzt auch nicht so zwingend vermutet. Nee, eigentlich.
Stimmt, an den Keyboards hat bei dem Song Hunter and the Hunted der Herbie Hancock mitgewirkt.
Ja. Und weil wir ja gut schon den guten Dave Gahan zitiert haben bei David Bowie, als großer David Bowie-Fan, er fand auch dieses Album, er hat es gesagt, das ist das beste Album von 1982, und Bono fand es ja eh schon gut und U2 sieht es aber insgesamt sogar auch als Einflussalbum für ihr Unforgettable Fire Album. Also von daher.
Ja.
Und es wurde dann später auch nochmal geremixed oder zumindest etwas aus dem
Manche, Album. Genau, also der Titelsong 93 war es. Usura aus Italien kam die. Open Your Mind, kann man sich vielleicht noch ein bisschen dran erinnern. Eher ein Dance-Song, aber sie haben eben den Titelsong da ein wenig verwurschtet.
Genau, aber Schweine erfolgreich, ne?
Also
Top 10 in vielen Ländern, inklusive Deutschland, Österreich, UK, Italien natürlich auch. Also es war schon sehr, sehr gut.
Ja.
Wir hatten schon einmal kurz über die Simple Minds gesprochen, aber ich glaube, da kann man trotzdem noch mal so ein, zwei Sachen erzählen, weil das haben wir nämlich damals gar nicht gemacht. Mhm. Sind mal wieder Schotten.
Ja, also aus Glasgow, 1978 gegründet. Ja, also hab's ja mit den Schotten, das wissen wir. Und in dem Fall, ich habe sie noch nicht im Interview gehabt, also ich hatte keine Schwierigkeiten, sie zu verstehen. Ja. Immerhin, das ist mir Spaß geblieben.
Aber doch, Jim Kerr, wenn man den hört, ist echt cool. Ja. Also genau, und Jim Kerr und Charlie Burfield sind auch aktuell immer noch dabei. Und wir schließen mal wieder einen Kreis. Der Name Simple Minds kommt aus einem Song über einen Künstler, über den wir auch ganz schön gesprochen haben.
Nämlich David Bowie. Und da geht es um seinen Song The Genie. Und da kommt eine Textzeile, he's so simple-minded. Und deswegen The Simple Minds. Ja.
Und bei den Simple Minds ging es dann los, 79, mit dem Album Life in a Day. Ich muss aber vielleicht sagen, im April, weil dann im November das nächste Album schon rauskam. Real to Real, Cacophony. Das war aber nicht in den Charts. Dann 80 haben sie auch weiter Gas gegeben, Empires and Dance. Obwohl Aber es war immer so alles ein bisschen holprig. Ne? Es war noch nicht so richtig cool, war auch kurz vor der Trennung. Dann haben sie aber Gott sei Dank ein bisschen Support gekriegt.
Ja, es gibt halt manchmal finden sich dann Fans und auch noch prominenter Natur. Es war Peter Gabriel, der hat dann gesagt, hey Jungs, ihr seid so super. Ich muss euch ein bisschen supporten und hat sie mit gemeinsamer Tournee praktisch dann unterstützt.
Ja. Sie haben dann auch insgesamt, weil sie dann einen Song hatten, Love Song, der auch nochmal so ein bisschen größere Aufmerksamkeit bekommen hat. Das war aus dem Album Sons and Fascination. Das ist eigentlich so ein Doppelrelease mit Sisters Feeling Call. Ich habe irgendwie das Album, ich habe es aber auch nicht so ganz kapiert, welches was wo dazugehört. Irgendwie einfach gut. Also das Album ist wirklich geil, finde ich wirklich. Und dann kam ja auch schon, über das Album haben wir schon mal kurz gesprochen, das erste Nummer 1 Album von ihm, Sparkle in the Rain, 84. Und dann haben sie es geschafft, zwei weitere Studioalben, nämlich die Once Upon a Time und dann 85 und Street Fighting Years 89 auf 1 zu schaffen. Und dazwischen haben sie nochmal ein Live-Album auch auf Platz 1 gebracht, Live in the City of Light, also wirklich richtig groß. Und wir haben den Song immer noch nicht gehabt.
Nein, komischerweise, gell?
Don't You hatten wir immer noch nicht. Wir haben schon über alle gesprochen, die es eigentlich hätten singen sollen, aber den Song selber noch nicht. Er ist dabei, ich weiß es, ich habe eine Kassette.
Wir finden die Kassette.
Aber auf jeden Fall, die Band muss man auch loben, weil sie auch sich stark engagiert.
Ja, also vor allem für Amnesty International haben sie immer großes Engagement gezeigt, haben einen eigenen Song für das Nelson Mandela Geburtstagskonzert, den Mandela Day eben gemacht. Also und das zieht sich durch. Also da kamen noch viele, viele andere so Benefits-Geschichten, wo sie gerne bereitwillig irgendwie geholfen haben.
Ja, und das Schöne ist, sie sind auch immer noch aktiv. Es gab das aktuelle oder das letzte Studium war jetzt Direction of the Heart 2025 haben sie nochmal Live in the City of Diamonds, nicht Light, sondern Diamonds sogar jetzt inzwischen.
Ja.
Und sie sind auch weiter aktiv, also Simple Minds könnte immer noch.
Wenn sie nochmal kommen, schaue ich es mir, glaube ich, noch an.
Ich habe sie einmal gesehen und ich würde sie aber, glaube ich, würde ich sie noch gerne ein zweites Mal sehen. So, ich glaube, ich habe
die Stunde jetzt, haben wir erreicht, ja.
Ist okay. Ja. Wir sind, ich meine, gute Vorsätze sind da, um sie auch zu brechen. Wir haben jetzt ja doch ein bisschen lange durchgehalten.
Ja.
Aber ich hätte es jetzt schwierig gefunden, über Künstler, gerade auch so wie David Bowie jetzt einfach, David Bowie hat ein Album gemacht.
Da kann man nicht
so und dann,
flott drüber hinweggehen.
Das und auch schon. Simple Minds und eigentlich alle.
Ne? Also, mach mal zwei Teile.
Ja? Also, es geht weiter. Wir haben dann eben noch ein paar auch ganz coole Sachen, würde ich mal sagen, dabei. Hört rein in, also jetzt eher, gut, ihr habt ja reingehört, wenn ihr hier seid, habt ihr in Teil 1 reingehört. Der jetzige Teil 1, wo wir es noch nicht wussten. Aber so gesehen sagen wir voraus, es gibt auch einen Teil 2 zu Folge 39.
So schaut's aus.
Und der kommt bald. Bis dann.
Ciao.
Tschüss.